Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Der vermessene Mensch, so heißt ein Spielfilm, der bei der Berlinale seine Weltpremiere gefeiert hat und nun ins Kino kommt. Es ist der erste Kinospielfilm, der den Völkermord im ehemaligen Deutsch-Südwestafrika aufgreift. Schätzungsweise 100.000 Herero und Nama sind zwischen 1904 und 1908 von den deutschen Kolonialtruppen ermordet worden. Erst 2021 hat Deutschland den Völkermord anerkannt. Im Zentrum steht Alexander Hoffmann im Film, gespielt von Leonard Schleicher, Ethnologie-Doktorand bei Professor von Waldstätten an der Friedrich-Wilhelms-Universität in Berlin.
Ich möchte eine Expedition aussenden, die materielle Zeugnisse der Stämme für unser Völkerkundemuseum sammelt.
Innerhalb der deutschen Grenzen wird jeder Herero mit und ohne Gewehr erschossen.
Hoffmann reist im Schutz der kaiserlichen Armee durchs Land und sammelt Schädel und Artefakte für das Berliner Völkerkundemuseum. Er sucht jedoch auch nach Kezia Kambazembi, eine Herero-Vertreterin, die einige Jahre zuvor als Teil einer Friedensdelegation nach Berlin gereist war. Ich habe mich mit dem Regisseur des Films unterhalten, mit Lars Kraume. Kraume hat sich in vielen seiner Filme schon mit deutscher Geschichte auseinandergesetzt, etwa mit DDR-Geschichte in Das schweigende Klassenzimmer oder mit den direkten Folgen des Dritten Reichs in Der Staat gegen Fritz Bauer. Er hat mir eingangs erzählt, warum er sich nun der deutschen Kolonialgeschichte zugewandt hat.
Der Historiker Henning Melber nennt das eine koloniale Amnesie in Deutschland. Es gibt sozusagen gar kein richtiges Bewusstsein für unsere Kolonialgeschichte, obwohl alles erforscht und niedergeschrieben ist und von den Wissenschaftlern in jeder Richtung bekannt ist. Und es gibt da gar keine Geheimnisse mehr, gar keine Leerstellen, aber es dringt nicht ins Bewusstsein der Öffentlichkeit durch. Die meisten Leute, wenn man sie fragt, wissen einfach gar nichts über unsere koloniale Vergangenheit.
Haben Sie eine Erklärung dazu oder auch Historiker? Ist es vielleicht, dass so viel überlagert wird durch die Schrecken des Nationalsozialismus?
Also es ist bestimmt einerseits so, dass wir uns in unserer Erinnerungskultur sehr mit dem Dritten Reich beschäftigt haben. Und zum anderen ist es aber auch so, dass als die großen Freiheitskämpfe der ehemaligen Kolonialgebiete wie der Vietnamkrieg oder Algerienkrieg oder so stattfanden, Deutschland natürlich nie davon konfrontiert war, weil wir nach dem Ersten Weltkrieg 1919 alle Kolonien abgeben mussten und im Grunde seitdem so tun, als hätten wir damit gar nichts mehr zu tun. Und wie gesagt, in jüngerer Geschichte wurden wir auch durch solche Kriege nicht daran erinnert, dass wir mal eine sehr große Kolonialmacht waren.
Sie haben jetzt diesen Film gemacht. Sie erzählen aus Sicht der Deutschen, die die Widerstände der Herero und Nama im heutigen Namibia blutig niederschlagen. Es beginnt jedoch in Treptow 1896 bei einer sogenannten Völkerschau. Warum dieser Ausgangspunkt?
Also dieser Völkerschau 1896 gab mir die Möglichkeit, dass die Erzählung etwas vor diesen Gewalttaten einsetzt. Und man die Gruppe der Herero und Nama, die damals herreisten und im guten Glauben, dass sie hier vielleicht diplomatische Beziehungen aufbauen könnten oder tatsächlich auch, was sie dann auch hatten, eine Audienz beim Kaiser kriegen könnten, um zu verhandeln, wie es in diesen Kolonialgebieten weitergehen kann, dass die hier dann de facto in einer Art Menschenzoo ausgestellt wurden, ihre Schädel vermessen wurden und sie quasi überhaupt keine Möglichkeit hatten, ihrer eigentlichen Mission nachzukommen, gab mir die Möglichkeit, ihnen aber ein bisschen mehr Raum zu geben, bevor die Gewalt ausbrach. Denn in diesem Moment, wo der Film dann in Afrika eigentlich von dem Krieg erzählt, wollte ich den Krieg nicht die ganze Zeit filmen müssen und damit auch keine Perspektive der Herero in der Geschichte aufmachen, weil das so wahnsinnig blutrünstig geworden wäre und so schlimm, dass die Hürde, so einen Film zu gucken, meiner Meinung nach zu groß geworden wäre. Und auch, selbst wenn es dann quasi im Film ist, die immer die Gefahr besteht, dass es totale Exploitation von Gewalt ist, von Kriegsbildern und sozusagen das Ganze ein Kriegsfilm wird. Ich wollte also in diesem ersten Kapitel, das in Berlin spielt, mehr Zeit auch mit den Herero und Nama verbringen und nicht gleich in diese gewaltvolle Phase kommen.
Also inwieweit war das für Sie auch eine Herausforderung, diese Balance zu erzählen, aus dem Geist der Zeit, der eben mit Erniedrigung oder gespeist war von Erniedrigung, aber auch der Würde der Delegation, die gekommen ist.
Diese erste Sequenz des Films in Berlin erzählt uns nochmal ein bisschen in welcher Zeit wir da sind, wie in Deutschland eben auch gedacht wird. Wir sind ja da in so einem akademischen Kontext dieser Ethnologen, Kraniologen, die eben in dieser Schädelforschung ihre Pseudorassentheorien definieren. Und man kriegt auch an diesem privaten Verhältnis von der Hauptfigur Hoffmann und seiner Mutter mit, in welcher Unterdrückung und Unfreiheit der da irgendwie lebt. Und so. Also da sind so verschiedene Aspekte, die irgendwie auch als Grundlage wichtig sind, um mit diesen Figuren irgendwie auf diese Odyssee dann zu gehen, die dann durch Afrika führt oder durch Namibia. Ein wichtiger Aspekt dieses Films ist ja diese unerzählte Geschichte der Ethnologen. Also wir haben in den letzten Jahren eben dieses Momentum gehabt, dass es eine Aufmerksamkeit auf die Restitution der afrikanischen Kunst gibt und dass man irgendwie sagt, man muss irgendwie auf diese Kolonialgeschichte nochmal anders schauen. Und diese Ethnologen sind eben im Grunde natürlich im Zentrum. Wir hatten das hier in Berlin anhand des Humboldt-Forums eine große Diskussion und so. Und ich fand es interessant, da mal hinzuschauen, was ist denn ein Ethnologe in der Zeit, was genau machen die und in welchem Dilemma stecken die auch? Denn einerseits interessieren sie sich ja tatsächlich für fremde Kulturen und andererseits zerstören sie sie durch ihr Interesse. Und darin steckt ja auch diese Hauptfigur Hoffmann.
Genau, das ist eine total spannende Figur. Am Anfang ist er auch bei dieser Schädelvermessung in Berlin dabei. Er sitzt einer anderen Protagonistin gegenüber, Kezia Kambazembi, und man merkt, so, es fällt ihm total schwer, den Schädel von ihr zu vermessen. Er ist eher so der Idealist. Er möchte auch diese Hypothese weiterverfolgen, dass Unterschiede zwischen den Völkern nicht auf biologischen Merkmalen zurückzuführen sind, sondern auf kulturelle Prägung. Wenn man dann erstmal diesen empathischen Menschen sieht in dieser Umgebung, denkt man, oh, der Sympathieträger des Films, wird er zu einem weißen Retter, zu dem White Savior, den man aus US-amerikanischen Filmen kennt. Aber in diese Falle wären sie ja nie getappt, oder? Das war nie Ausgangspunkt.
Also es gab 8 Drehbuchfassungen und da gab es auch Fassungen, in denen es astreine White Savior-Version gab. Weil das Kino natürlich so funktioniert. Man braucht irgendwie im Kino eine Hauptfigur, mit der man in irgendeiner Form zumindest sich so weit auseinandersetzt, dass es spannend bleibt. Ansonsten kann man keinen Kinofilm machen, meiner Meinung nach. Eine Hauptfigur ohne Dilemma, und das bedeutet eine Hauptfigur ohne komplexe, widersprüchliche Seiten, ist für den Zuschauer einfach nicht interessant. Und das Dilemma in dieser Figur ist, er erkennt schon das Gute, aber er will eben, vor allem ist er auch ein Karrierist. Und er ist, wenn man diese Schädelvermessung, die erste sieht, wenn man genau guckt, ist er da schon wahnsinnig übergriffig. Er könnte ja auch seinem Professor sagen, Entschuldigung, die Frau weint, die fühlt sich hier erniedrigt, ich höre jetzt auf, ich kann dir jetzt nicht den Kopf vermessen. Aber das tut er eben nicht. Und er nutzt sogar, wenn man genau schaut, den Moment, um sie auf eine Art zu berühren, die zu zärtlich ist, die fast sexuell ist. Und wenn man den ganzen Film gesehen hat, weiß man, dass diese Figur kein weißer Retter ist. Da wird auch niemand gerettet in diesem Film, denn das wäre natürlich vollkommen verlogen in Anbetracht des kolonialen Unrechts, das im deutschen Kaiserreich da verübt worden ist. Wir sprechen ja von einem richtigen Genozid, einem Verbrechen, und es wäre natürlich überhaupt nicht denkbar gewesen, dass ich diesen Film am Ende zu einer weißen Heldengeschichte mache.
Er reist dann mit nach Namibia, um Artefakte zu sammeln, und da beginnt dann das Dilemma richtig drastisch zu werden, denn auf der einen Seite gibt es die Soldaten, die haben einen klaren Auftrag, sie sollen töten. Moralisch gesehen sind wir gewohnt, das ist die böse Seite, aber es gibt eine Szene, in der die Soldaten mit dem Ethnologen an der Seite stehen und quasi den Kopf schütteln über das, was er da macht. Sie sagten ja schon, sie wollten sich die Rolle der Ethnologen anschauen, also gut und böse im Sinne von die Schlechten, die Bösen sind die Soldaten und die Guten sind die Ethnologen, funktioniert ja wirklich nicht.
Es ist eben so, dass in diesem Kolonialsystem, in diesem Imperialismus ganz verschiedene Kräfte miteinander wirkten. Es gibt eben die Rolle der Missionare und damit das Sendungsbewusstsein der Europäer, ihre christliche Zivilisation über die Welt zu bringen. Die Missionare wiederum spielen tatsächlich auch verschiedene Rollen in verschiedenen Situationen in dieser Kolonialgeschichte. Als die Herero und Nama dann in Konzentrationslagern kaserniert wurden oder zu Tode kamen, haben die Missionare versucht, sie durch bessere Kleidung vor Wind und Wetter zu schützen. Das wurde ihnen aber vom Gouverneur verboten. Also natürlich hatten sie auch ihre christliche Nächstenliebe dabei, aber sie waren eben auch daran beteiligt, die traditionellen Religionen zu zerstören und damit die Kulturen. Genauso verhält sich es mit den Soldaten. Die Soldaten waren einerseits, hatten sie einfach einen klaren Auftrag, andererseits muss man wissen, sie waren nicht rekrutiert, sondern sie waren freiwillig da. Da gibt es sozusagen alle möglichen Aspekte zu diesen ganzen Figuren. Und Hoffmann, der Ethnologe, hat eben auch verschiedene Seiten. Wie gesagt, einerseits wollten die Ethnologen forschen und sammeln und erkennen und andererseits haben sie damit aktiv auch die Zerstörung von Kulturen auf der ganzen Welt herbeigeführt.
Nun hatten Sie ja dieses Projekt und wollten diesen Film drehen und als deutsches Team jetzt in Namibia zu drehen, stelle ich mir auch nicht unbedingt einfach vor. Wie haben Sie denn erstmal überhaupt das Vertrauen auf der namibischen Seite gewonnen und wie sind Sie da vorgegangen?
Also dem Produzenten Thomas Kufus und mir war es ganz wichtig, von Anfang an wirklich das Projekt zwischen Deutschland und Namibia aufzubauen, weil Namibia normalerweise vor allem als Kulisse für südafrikanische und damit auch oft für US-amerikanische Produktionen genutzt wird, weil es so spektakulär schön ist. Und meistens werden dabei kaum Menschen aus Namibia überhaupt angestellt. Wir wollten aber unbedingt mit möglichst vielen Menschen in Namibia arbeiten, denn es geht ja nun mal um auch einen Kulturaustausch und um eine gemeinsame Geschichte und Aufarbeitung dieser Geschichte. Und dann sind wir eben sehr früh hingefahren, als das Projekt noch in einem frühen Stadium in Entwicklung war, haben versucht, in Windhoek einfach mal Kontakt in die Filmemacherbranche zu kriegen, in die Kulturwelt, mit Künstlern gesprochen, mit Aktivisten, mit allen möglichen Leuten, die in irgendeiner Form sozusagen für uns interessant sein können, außer mit wirklichen politischen Vertretern der verschiedenen Gruppen, weil der Film natürlich ein unabhängiger Film bleiben sollte und sich nicht irgendeiner Gruppe sozusagen zum Propagandafilm dienen sollte. Aber wir haben eben viel recherchiert, haben viel mit Leuten gesprochen und haben angefangen zu casten und haben auch mit Filmemachern gesprochen über ihre Ideen, wie sie die Geschichten erzählen würden und so. Jetzt ist es natürlich so, es ist tatsächlich nicht einfach, von Deutschland heraus überhaupt einen Film im Ausland zu drehen. Wer deutsche Filme kennt, weiß, dass die meisten auch in Deutschland spielen. Das hat natürlich auch mit unserem Fördersystem zu tun. Wir kriegen nun mal Geld, um hier Filme zu drehen. Das war also ein unglaublicher Drahtseilakt, auch finanziell für den Produzenten. Und deshalb ist ein Teil des Teams, der Kernteil des Teams ist schon deutsch, also vor allem die Head of Departments, mit denen ich seit vielen Jahren zusammenarbeite. Aber die hatten alle dann auch wieder Partner in ihren Departments, in leitenden Positionen, um den namibischen Teil zu machen. Zum Beispiel Kostümbild, also man kann jetzt nicht einfach in Fundus gehen und die Kostüme der Herero von 1904 ausleihen. Die gibt es quasi gar nicht. Die mussten alle hergestellt werden und das hat Esther Walz, die in Deutschland das Kostümbild betreut hat, zusammen mit Cynthia Schimming gemacht, die wiederum in Namibia das Kostümbild gemacht hat und die ist Herero gewesen, leider inzwischen verstorben und hat am Ethnologischen Museum geforscht und hat das sozusagen minutiös so nachgestellt, wie eben Herero-Leben in der Zeit aussah. Und in diesen Kombinationen wurde im Szenenbild gearbeitet, in der Kamera, in allen Abteilungen. Und so haben wir eben versucht, ein möglichst großes, gemischtes Team aufzubauen. Wir haben insgesamt 2000 Menschen in Namibia beschäftigt mit dem Projekt in der Covid-Zeit. Das war auch ein nicht unerheblicher wirtschaftlicher Faktor für die Leute, die an diesem Projekt beteiligt waren.
Und Sie sind ja nun auch mit dem fertigen Film nach Namibia gereist, haben ihn dort in Windhoek gezeigt und auch an verschiedenen anderen Orten in Namibia. Was waren denn die Reaktionen?
Wir hatten 7 Vorführungen in den traditionellen Herero-Gebieten und zwar in Gemeinden, die überhaupt keine Kinos haben und sind mit einem Jeep und einem Projektor sozusagen und am Abend unsere Leinwand aufgebaut und den Leuten den Film gezeigt, weil uns ganz wichtig war, dass wir vor deutschem Kinostart erstmal diesen Opfergruppen, den Nachfahren dieser Menschen, den Film zeigen und hören, was sie so dazu denken. Also um es zusammenzufassen, war es eigentlich so, die Menschen kamen ziemlich skeptisch. Warum erzählen die Deutschen jetzt? Was erzählen die da? Was kommt da jetzt für ein Film? Und gingen eigentlich wahnsinnig versöhnt, weil sie eben sehen, dass der Film diese Amnesie der Kolonialgeschichte sozusagen irgendwie auch durchschneiden will und dass wir uns auch erinnern wollen an unsere eigenen Gewalttaten in dieser Kolonialzeit und dass der Film damit natürlich ihrer Sache hilft, ihren Fall, der im Grunde seit 1919, eben dem Ende der Kolonialzeit der Deutschen, nicht gehört wird, publik zu machen.
Und gleichzeitig zeigen Sie den Film jetzt auch in Deutschland. Sie waren zum Beispiel in dieser Woche auch im Deutschen Bundestag. Es gab im Kino International hier in Berlin eine Veranstaltung. Was zeigen Ihnen denn die Reaktionen und die Fragen, die es gibt zum Film über den Diskussionsstand der Aufarbeitung der Kolonialgeschichte in Deutschland?
Also da gibt es ganz verschiedene Reaktionen. Insgesamt muss man sagen, es gibt viele Leute, die wissen tatsächlich nichts. Also nochmal, koloniale Amnesie. Es gibt dann auch Leute, die auf diese Geschichte nochmal mit einem ganz anderen Blick schauen wollen, nämlich aus dem Blick einer multikulturellen bundesrepublikanischen Gesellschaft, wie die sich jetzt mit gegenüber Afrika positioniert. Das ist nur nochmal ein schwieriger anderer Aspekt, der auf diese ganze Geschichte kommt. Denn das hier ist jetzt erstmal ein erster Film, der versucht, irgendwie eine Erzählung zu finden, ein Narrativ zu finden, wie wir uns überhaupt selber mit dieser Geschichte mal konfrontieren könnten. Und was gibt es sonst für Reaktionen? Es gibt viel so erschütternde Erkenntnisse über unsere Verbrechen in dieser Kolonialzeit. Das ist, würde ich mal sagen, das dominierende Gefühl, was die Leute aus dem Film mitbringen. Und vielleicht auch so schon so ein Bewusstsein dafür, dass wir jetzt, vor allem für die jüngere Generation, nochmal den Blick zurückwerfen müssen und so eine neue Verständigung zwischen diesen ehemaligen Kolonialgebieten und uns finden müssen, um in Zukunft eben auch mit Afrika anders umgehen zu können.
Auf eine rege Diskussion hofft Lars Kraume, Regisseur des Films Der vermessene Mensch, der am Donnerstag in unsere Kinos kommt.